Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Am Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Und tatsächlich scheint nach 16 Jahren ununterbrochener Herrschaft von Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei die Macht zu bröckeln. Zum ersten Mal hat Orbán es mit einem aussichtsreichen Herausforderer zu tun, der ihm wirklich gefährlich werden könnte. Peter Maggiar mit seiner Tisza-Partei. Doch wer ist dieser Peter Maggiar, der vor 2 Jahren quasi aus dem Nichts auf die politische Bühne in Ungarn kam und seitdem die politische Landschaft umgestaltet? Könnte er in Ungarn einen echten Politikwechsel herbeiführen? Und was würde das für die Rolle Ungarns in der EU und für das ungarische Verhältnis zu Russland bedeuten? Darüber spreche ich heute mit Stefan Oswald, Journalist, Autor und langjähriger Kenner der ungarischen Politik und des Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Herr Oswald, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Herr Oswald, Sie sind halb Ungar, haben aber nicht nur familiären Bezug zum Land, sondern auch beruflichen. Als ARD-Korrespondent für Südosteuropa haben Sie 5 Jahre lang unter anderem aus Wien, unter anderem auch über Ungarn berichtet und sind so auch zu einem Experten für den Regierungsstil von Ministerpräsident Viktor Orbán geworden, haben auch ein Buch darüber geschrieben. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die kommenden Parlamentswahlen am Sonntag?
Wahrscheinlich mit dem gleichen Gefühl, mit dem viele andere auf diese Wahl blicken. Da war ja die Rede von Schicksalswahl und dergleichen mehr. Es ist diesmal wirklich interessant. Warum? Weil erstmals in diesen 16 Jahren ununterbrochener Regierung von Viktor Orbán es nun einen Konkurrenten gibt, Peter Maggiar, der ihm ernsthaft gefährlich werden kann. Das zeigen die aktuellen Umfragen. Also er liegt 2-stellig vor Viktor Orbán, der bisher eigentlich Erfolg gewöhnt war. Warum konnte ihm bisher niemand gefährlich werden? Offensichtlich gab es kein rechtes Konzept. Also man hat es ja versucht in der Opposition, dass sich mehrere Kandidaten zu einer gemeinsamen Liste zusammengeschlossen hatten. Und jetzt ist es jemand, der aus dem Inneren dieses Fidesz-Imperiums, Fidesz ist die Regierungspartei, kommt. Peter Maggiar war selbst jahrelang in dieser Partei. Er war mit der damaligen Justizministerin verheiratet, Judith Varga. Und hatte auch so kleinere Funktionen, nicht unbedingt innerhalb der Partei, aber hatte so kleinere Funktionen. Das heißt, er kennt das System von innen und das macht ihn auch für Viktor Orbán sehr gefährlich, weil er natürlich auch die Schwachpunkte kennt. Und das merkt man jetzt auch im Wahlkampf. Er setzt ganz klar auf das, was den Leuten in Ungarn auf den Nägeln brennt, also marode Krankenhäuser, dass man sehr lange auf Termine warten muss, dass die Schulen marode sind und dergleichen mehr. Also Dinge, mit denen die Menschen selbst im Alltag konfrontiert sind und worauf die Regierung Orbán keine Antwort hat.
Nehmen Sie mal die Hörerinnen und Hörer mit, die sich vielleicht nicht jeden Tag mit dem politischen System in Ungarn beschäftigen und beschreiben Sie doch mal die Ausgangslage. Wo steht Ungarn aktuell nach 16 Jahren, wie Sie gesagt haben, ununterbrochener Fidesz-Herrschaft und Viktor Orbán? Welche strukturellen Mechanismen haben sich in diesen 16 Jahren herausgearbeitet, die auch Orbáns Macht vielleicht bisher besonders abgesichert haben? Also, weiß ich nicht, Medien, Wahlrecht, sonstige Institutionen. Geben Sie doch einfach mal einen Überblick, wo das Land gerade steht.
Wo steht das Land gerade? Also eigentlich ist ja Ungarn EU- und NATO-Mitglied, aber die letzten Leaks, die durch Investigativjournalisten auch veröffentlicht wurden, zeigen ganz deutlich, dass Ungarn bzw. die ungarische aktuelle Regierung Orbán Befehlsempfänger aus Moskau ist. Also es gibt da entsprechende Telefonate, die geleakt wurden. Und daraus sieht man ganz klar, dass der ungarische Außenminister Péter Szijjártó Befehlsempfänger von seinem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov ist. Also er hat regelmäßig mit ihm telefoniert nach EU-Ratssitzungen. Das ist skandalös. Also da gab es auch die Bitten aus Moskau, doch bitteschön auch Dokumente zu schicken. Das geht gar nicht. Zumal in einer solchen Situation, wo Russland Krieg führt gegen die Ukraine und nicht nur gegen die Ukraine, hybrid ja auch seit Jahren gegen uns, also gegen die EU. Es ist ja erklärtes Ziel der Russen, die EU und die NATO zu schwächen. So, das mal als Rahmen sozusagen. In Ungarn selbst, was hat Orbán gemacht? 2010 hat er gesagt, das war eine Revolution an der Wahlurne und es hat gereicht für eine Zweidrittelmehrheit. Das ist der zentrale Punkt. Die Zweidrittelmehrheit hat ihm ermöglicht, die Verfassung zu ändern, hat ihm ermöglicht, alle Schlüsselstellen in der Gesellschaft, also Staatsanwaltschaft, Verfassungsrichter, Medienbehörde mit Getreuen zu besetzen. Und es hat ihm ermöglicht, ein System zu kreieren, das nur mit Zweidrittelmehrheit auch wieder zu beseitigen ist. Das hat er auch explizit in einem Interview so gesagt. Er hat gesagt, er will die Hände der nächsten 10 Regierungen binden. Das heißt, auch für den Fall, dass er abgewählt wird, würde sein System ohne eine Zweidrittelmehrheit eben überleben. Wie hat er das geschafft? Er hat das geschafft unter anderem, indem er Dinge des täglichen Regierens mit Zweidrittelmehrheit bewährt hat, also Gesetze geschaffen hat im Verfassungsrang, so sogenannte Kardinalsgesetze. Da steht zum Beispiel drin, dass der Euro nicht eingeführt werden darf in Ungarn. Mit Zweidrittelmehrheit bewährt. Da sind aber auch sozialpolitische Dinge drin. Da ist die Flat Tax drin. Also all diese Dinge, die können nur verändert werden mit einer Zweidrittelmehrheit. Das Zweite und ganz Wichtige ist, er hat von Anfang an das Mediengesetz geändert. Er hat die Medienbehörde mit seinen Getreuen besetzt. Es gab dann später eine Gründung einer Stiftung, Keshma heißt die. Da sind ungefähr 500 Medien konzentriert, die das Lied Orbáns pfeifen. Und zwar wirklich zentralisiert gesteuert. Wir wissen von Journalisten, dass es da regelrechte Guidelines gibt. Die kommen aus dem Regierungszentrum von Antal Rogan. Das ist sein Propagandaminister, der interessanterweise auch zuständig ist für die Geheimdienste. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Übermacht an Regierungsmedien, die kaum noch Informationsmedien sind, eher Propagandamedien, würde ich sagen. Wir haben den einst öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der gleichgeschaltet ist. Das ist unter dem Dach von MTVA. Das ist so ein Fonds, der kriegt Geld, unterliegt auch keinerlei Kontrolle. Keiner weiß, was da genau passiert. Und auch dort wurde gleichgeschaltet, also unliebsame Redakteure, 1000 etwa an der Zahl wurden gleich zu Beginn rausgeworfen. Und auch dort gibt es eben Guidelines. Es gibt jeden Freitag, Spötter sagen, das ist das Freitagsgebet, einen Auftritt von Viktor Orbán im staatlichen Rundfunk. Und dort kann er sich ausbreiten. Das ist auch kein richtiges Interview, sondern das ist Regierungs-PR. So, und dem stehen gegenüber ganz wenige unabhängige Medien, vor allem im Netz, weil das am billigsten ist. Und diese unabhängigen Medien gibt es, obwohl der Werbemarkt auch zentralisiert ist und in den Händen der Regierung ist. Also das sind irgendwelche Oligarchen, die Orbán nahestehen, die dominieren diesen Werbemarkt und die dominieren auch den Werbemarkt für die Medien. Und ich weiß von Kollegen und Kolleginnen, dass zum Beispiel, wenn deutsche Autobauer Anzeigen schalten wollten bei unabhängigen Medien, auf wundersame Weise es dann doch nicht zu diesen Deals kam. Stattdessen schalteten dann zum Beispiel Audi, hat mir gerade ein Journalist erzählt, in einer regierungsnahen Zeitung und da gab es eine Anzeigenserie. Also da sieht man ganz deutlich, im Hintergrund wird da Druck aufgebaut, wenn ihr dort schaltet, das wäre nicht so gut für euch. schaltet lieber bei uns. Und die halten sich leider alle da dran. Und so sind diese Medien finanziell doch sehr ausgetrocknet, diese unabhängigen. Ich würde es mal mit einem Bild so vergleichen. Das ist so wie die Nussschale vor der Titanic, die da im Meer schwimmt. Die machen wahnsinnig gute Arbeit, sind hervorragende Investigativjournalisten, die wirklich interessante Sachen ausgraben. Also die ganze Korruption der Familie Orban selbst und seiner Oligarchen, das haben die aufgedeckt. Sie können es belegen. Wir wissen heute, die Familie Orban lebt von staatlichen Geldern. Das heißt auch von ihrem und von meinem Geld. Und das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ich unterbreche diese Folge kurz für einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Den Podcast Berlin Mitte Talk zeichne ich tatsächlich jede Woche in Berlin Mitte auf. Und zwar im Podcaststudio des Quadriga Campus mitten im Berliner Regierungsviertel. Der Quadriga Campus und das integrierte Quadriga Café am Werderschen Markt 13 bietet den idealen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Von Business Events wie Führungskräfte-Workshops oder Betriebsversammlungen bis hin zu Hintergrundgesprächen oder Talkrunden vor Publikum. Besuchen Sie jetzt quadriga-campus.de und finden Sie heraus, welche Eventmöglichkeiten der Quadriga Campus auch Ihnen bieten kann. Für die Hörerinnen und Hörer des Berlin Mitte Talks gibt es einen kleinen Goodie. Mit dem Code CAMPUS sind die Getränke Ihrer ersten Veranstaltung am Quadriga Campus gratis. Das Podcaststudio können Sie übrigens auch mieten, um Ihr eigenes Podcast-Projekt zu realisieren. Den Link und den Code finden Sie auch in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei der restlichen Folge. Diese mediale Dominanz drückt sich ja wahrscheinlich dann oder münzt sich ja wahrscheinlich dann auch um einen starken Wählersupport, gerade wahrscheinlich im ländlichen Raum, wo diese Medien halt omnipräsent ist. Was würden Sie denn sagen, wie tief dieses System Orban nach wie vor nach 16 Jahren in der Gesellschaft verankert ist und wo die Fidesz auch ihre Hauptstammwählerschaft hat?
Sie sagen es richtig, auf dem Land hat Fidesz die Stammwählerschaft. Das sind oft ältere Damen, die ihr Kreuzchen bei Viktor Orban machen. Ich kann mich erinnern, als er vereidigt wurde 2010, war ich in Budapest und da wurden seine Supporter mit Bussen nach Budapest gefahren. Es gab so eine Art Pro-Orban-Demonstration. Und da ist mir eine ältere Dame aufgefallen, die hatte so ein Schild, da stand drauf, Viktor, so lange haben wir auf dich gewartet. Das ist so, jetzt ist der Messias gekommen. Und dieses Pseudo-Religiöse, das ist wirklich wie eine Sekte. Das sehen wir auf vielen Ebenen. Die verteidigen ihren Guru eben auch mit Zähnen und Klauen. Es gibt, um mal im religiösen Bild zu bleiben, tatsächlich auch Betkreise, also die Fidesz-Frauen, die unterstützen Orban, indem sie so Gebetskreise organisieren. Das verlängert sich vom Analogen sogar ins Digitale. Das heißt, auch dort haben wir dann so digitale Betkreise. Es gab Pro-Orban-Demonstrationen immer wieder. Da hatten Leute dann T-Shirts zum Beispiel mit seinem Konterfei und da stand drauf Elo Ishten, also lebendiger Gott. So weit geht dieser Personenkult. Das ist irrwitzig. Und das ist völlig auf ihn zugeschnitten, auf Viktor Orban. Im Umkehrschluss, Klammer auf, ist das natürlich auch die Achillesferse. Das heißt, wenn man ihn schwächen kann, kann man auch dieses System natürlich schwächen. Und genau das versucht Peter Major. Was passiert noch in den Dörfern? Es gibt so ein System der gemeinnützigen Arbeit, was vor allem in den ärmeren ländlichen Regionen eine Rolle spielt. Also da sind die Bürgermeister, oft Fidesz-Bürgermeister, die mit dem Geldtopf, die zum Beispiel Roma, die oft keine Arbeit finden, in solche gemeinnützige Arbeit bringen. Die kriegen dann etwas Geld, nicht viel. Und die haken dann zum Beispiel die Straßengräben. Also mit staatlichem Geld werden diese Leute bezahlt und sie werden aber für Parteizwecke benutzt. Zum Beispiel im Wahlkampf. Da haben wir immer wieder Berichte gehabt, dass sie dann verpflichtet wurden, reiß doch mal die Plakate der Konkurrenz ab. Das ist natürlich eine Methode, die sehr fragwürdig ist. Und es gab jetzt gerade auch einen Dokumentarfilm, der veröffentlicht wurde. Da haben zwei Journalisten sich aufgemacht in die ärmeren Regionen und haben über Stimmenkauf berichtet. Der ist wirklich sehr interessant, dieser Film. Da fahren die eben in solche Roma-Viertel, kaufen Stimmen oder sie machen Druck und sagen dann jungen Müttern, wenn du dein Kreuz nicht an der richtigen Stelle machst, dann schicken wir dir das Jugendamt auf den Hals. Die Säufer kriegen Schnaps, die Drogenabhängigen kriegen Drogen. Das ist das System, wo man auch versucht, sich einen Wählerpool zu holen. Und was man auch nicht vergessen darf, in diesem Wählerpool sind auch etwa, Pi mal Daumen, 2 Millionen Ungarn, die in den Anrainerstaaten leben. Das hat historische Gründe, 1920, Vertrag von Trianon. Dadurch hat Ungarn 2/3 seines Territoriums verloren und eben auch diese Menschen. Aber es sind Ungarn. Viktor Orban hat ihnen das Wahlrecht gegeben und die doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, die können in Ungarn abstimmen und zwar leichter als die, die im Westen sind, die mehrheitlich nicht für Orban abstimmen. Also diese Trianon-Ungarn sozusagen, diese ungarischen Minderheiten in den Anrainerstaaten, können per Briefwahl abstimmen. Die zum Beispiel in Berlin leben, die müssen zur Botschaft fahren. Manche, wenn sie in Australien leben, die müssen viele tausend Kilometer auf sich nehmen, um ihre Stimme abgeben zu können. Also da sieht man schon, wie dieses Wahlrecht auch sehr verzerrt ist. Das ist auch ein weiterer Punkt. Viktor Orban hat in diesen 16 Jahren auch das Wahlrecht so verändert, dass es ihm nützt. Also heißt, Stichwort Gerrymandering, also der stärkste Vertreter in einem Wahlkreis kriegt dann alle Stimmen. Es gibt eine Mischung, also 105 Stimmen, glaube ich, sind es von 199. Die werden für Direktkandidaten verwendet und der Rest geht auf Listen. Also auch der Zuschnitt der Wahlkreise wurde zu seinen Gunsten verändert. Und dass es Peter Modjar trotz dieser Ausgangsbedingungen geschafft hat, jetzt fast 20% vor Viktor Orban zu liegen nach den letzten Umfragen, das ist ein kleines Wunder.
Genau, da würde jetzt auch meine nächste Frage draus laufen, dass trotz aller dieser institutionellen Hürden, trotz der Medienmacht, trotz der ja auch offenen Einsatzes von Staatsgeldern für Fidesz-Parteizwecke hat es eben Peter Magyar mit seiner Tisza-Partei geschafft, da offensichtlich in eine Lücke zu stoßen. Magyar kam ja quasi, Sie haben gerade schon gesagt, aus dem inneren Kreis, trotzdem für die allermeisten wahrscheinlich vor 2 Jahren fast ja aus dem Nichts auf die große politische Bühne, liegt jetzt in Umfragen, Sie haben es angedeutet, teilweise deutlich vor Fidesz und Viktor Orban. Wer genau ist denn Peter Magyar? Wo kommt er her? Wofür steht er politisch? Ist er ein Reformer? Ist er ein Konservativer? Ist er auch ein Populist? Ist er vielleicht sogar Orban Light? Wie würden Sie es beschreiben?
Also er ist 45 Jahre alt, sieht gut aus, sportlich. Er ist sehr tough und er geht raus zu den Leuten. Das heißt, in den letzten 2 Jahren hat er wirklich die Tour de France gemacht über die Dörfer. Der ist wirklich gewandert von Dorf zu Dorf, war auch zum Teil in den Anrainerstaaten, hat auch Werbung gemacht in europäischen Großstädten für sein Anliegen. Da ist er extrem schlau und all seine Auftritte werden per Livestream übertragen. Die kann man sich angucken. In Social Media ist er extrem präsent, weil natürlich auch es für ihn einen Nachteil gibt, denn er wird natürlich nicht in die staatlichen Medien eingeladen, wie man das hier in Deutschland kennt, ja, dass alle Kandidaten eine gewisse Redezeit haben. Das ist in Ungarn anders. Ja, da kriegt man von der Opposition relativ wenig mit. Dass er es trotzdem geschafft hat, so eine Popularität zu erreichen, das liegt unter anderem daran. Interessant ist auch, er hat von Fidesz gelernt. Fidesz hatte seinerzeit auch solche Bürgerkreise. Vielleicht kann man das vergleichen mit der Tea Party damals bei den US-Republikanern. Das heißt, eine Basis, eine zivilgesellschaftliche Basis von Anhängern, die sich auch sehr leicht mobilisieren lassen. Davon hat Peter Madian auch gelernt. Und TISA ist ja ein Wortspiel. Das ist nicht nur der Name der Partei, sondern auch der Name eines Flusses, nämlich der Theiß. Und mit diesem Bild spielt er. Und er nennt seine Bürgerkreise, seine Anhängerkreise Inseln, die sich miteinander vernetzen. Das macht er ganz schlau, auch kommunikativ. Und dadurch hat er sich auch in ziemlich kurzer Zeit eine große Anhängerschaft erarbeitet geradezu. Und das ist schon auf eine Art auch sehr beeindruckend. Er kommt aus einer Juristenfamilie und hatte auch verschiedene Funktionen für die Regierung, also in Brüssel zum Teil, in Budapest, aber war jetzt kein herausgehobener Repräsentant dieses Regimes, kann man nicht so sagen. Und weil Sie fragten, wer ist das? Ist das Orban Light? Ich persönlich traue ihm nicht über den Weg. Er ist wahrscheinlich im Moment der Richtige. Aber die Frage ist, wenn er denn, und darauf könnte es rauslaufen, eine Zweidrittelmehrheit bekommt, dann hätte er eine erhebliche Machtfülle. Kann er damit verantwortungsvoll umgehen? Das ist die Frage, die ich habe. Was passiert mit dem Mediensystem? Kann er das nicht einfach kapern und für sich nutzen? Das wären so Fragen, die ich habe. Was macht er mit den Schlüsselpositionen in der Gesellschaft? Also es kann passieren, dass wir ein Dreiparteiensystem künftig haben, also ein Dreiparteienparlament. Es kann aber auch passieren, dass wir nur zwei große Blöcke haben, nämlich Fidesz und TISA, also die Partei von Peter Madian. Was dann? Dann haben wir zwei Blöcke, die sich gegenüberstehen und die Opposition, die hat er quasi kannibalisiert. Es gibt ja auch den Tag nach der Wahl. Was passiert denn dann? Und klar ist auch, Ungarn geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Unter anderem auch, weil wegen rechtsstaatlicher Probleme Milliarden aus Brüssel zurückgehalten sind. Und Peter Madian setzt auf dieses Geld. Er hat eine ganze Menge versprochen. Also im Sozialen, da soll mehr Geld ausgegeben werden. Er will dies, er will jenes. Das kostet alles sehr viel Geld. Und man weiß gar nicht so genau, wie es Ungarn eigentlich wirklich geht. Weil natürlich viele Zahlen da auch unter der Decke gehalten werden. So, das sind die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Wir haben Ungarn gesagt, wir wählen ihn jetzt. Also wir sind froh, wenn wir ihn wählen können, aber wir möchten die Gelegenheit haben, ihn dann in 4 Jahren auch wieder abwählen zu können. Also diese Möglichkeit soll es geben. Und ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Ja? Wenn jemand mit so viel Machtfülle ausgestattet wird, dann ist das immer eine Gefahr. Es gibt im Moment keine Checks and Balances. Die hat Viktor Orban beseitigt und die müssten erst wieder aufgebaut werden. Wenn ich so eine Macht hätte, würde ich das machen? Das ist, glaube ich, eine sehr berechtigte Frage.
Das heißt, er ist eher ein Produkt des Systems als jemand, der wirklich ein Systemkritiker ist.
Also manche sagen, er ist im Grunde genommen der junge Orban, der was will, der den Zug zum Tor hat, um es mal in fußballerisch auszudrücken, der auch machtbewusst ist, der klug ist, der kommunikativ ist, der weiß, wie es geht. Aber ich weiß wirklich nicht, ob er mit dieser Machtfülle, wenn er sie denn bekommt, so verantwortungsvoll umgeht, dass es nicht Orban 2.0 wird.
Was zeichnet ihn denn inhaltlich aus, außer dass er eine jüngere Alternative zu Viktor Orban ist? Also Sie haben gerade schon angesprochen, dass gerade Fidesz unter Orbán eine sehr starke Russlandnähe hat, quasi Befehlsempfänger aus Moskau ist und quasi auch so eine Art, als so eine Art Maulwurf innerhalb der EU fungiert. Und das Ergebnis ist ja auch, dass eben diese Förderungsfondsgelder gerade zurückgehalten werden von EU-seitig. Besteht da die Hoffnung, dass unter Tisza, unter Magyar wieder eine stärkere Annäherung an die EU von Ungarn stattfinden könnte?
Ganz bestimmt. Das hat er auch immer wieder gesagt. Es gibt ein paar Kontinuitäten sicherlich. Also Thema Ukraine, die ungarische Minderheit in der Ukraine, die ist auch Peter Magyar wichtig, auch in der Migrationspolitik werden wir keine Änderungen sehen. Also auch er ist für den Zaun im Süden Ungarns zu Serbien. Aber in vielen anderen Bereichen, da wird es schon Änderungen geben. Stichwort EU-NATO-Mitgliedschaft. Also er wäre auf jeden Fall der europäischere Kandidat. Aber vom Charakter her ist er durchaus jemand, der kein leichter Partner wird. Also vielleicht nicht ganz so sperrig wie Viktor Orban, aber der ist durchaus machtbewusst, Peter Magyar. Und der kann auch Kontra geben. Also da muss man sich in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten auch drauf einstellen, dass er natürlich jetzt erstmal Bella Figura machen wird, aber er weiß, was er will und er wird die ungarischen Interessen vertreten. Er wird kein handzahmer Premier, wenn er denn Premier wird.
Wir haben gerade schon über die ungleichen Wahlkampfbedingungen gesprochen. Welche Themen spielen in dem Wahlkampf denn eine Rolle? Ist es so, dass die staatsnahen Parteien die Themen Orbáns beliebig setzen können oder gibt es tatsächlich, Sie haben gerade schon gesagt, Wirtschaftskrise, Außenpolitik, Themen, die wirklich aus der Bevölkerung kommen und die im Wahlkampf auch dann von den Kandidaten adressiert werden?
Also auf der Orbán-Seite haben wir ein ganz klares Negativ-Campaigning, das kennen wir schon. Da werden im Prinzip die alten Slogans, mal gucken, wer am Ende lacht, einfach reproduziert, nur mit anderen Gesichtern verknüpft. Also vor einigen Jahren war es George Soros, der Finanzinvestor, ungarischstämmiger Holocaust-Überlebender, der auch viel getan hat damals in der Wendezeit für die Demokratisierung Ungarns. Im Übrigen hat sowohl Orbán als auch viele aus seiner Fidesz-Partei damals ein Stipendium bekommen von George Soros, gegen den er sich ja dann gewendet hat. Und er hat seinerzeit vor einigen Jahren eine sehr antisemitische Kampagne gefahren. Also wer lacht am Ende? Konterfei von George Soros. Das war schon sehr antisemitisch grundiert. Jetzt macht er das Gleiche. Mal sehen, ob Zelensky am Ende lacht. Also wieder ein Jude, gegen den es geht. Das wird dann verknüpft mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, oder dem EVP-Chef Weber. Und die Erzählung von Orbán ist, diese Leute wollen Ungarn in den Krieg holen. Und es tauchten jetzt im Wahlkampf auch so KI-generierte Videos auf. Da sieht man ungarische Soldaten vor einem Erschießungskommando knien. Man weiß überhaupt nicht, wo das ist. Und im Hintergrund heulen Kinder und Frauen. Und das ist so ein Angstwahlkampf. Aber der hat ganz wenig mit dem Leben der Menschen zu tun. Und ich habe jetzt bei den Kollegen vom Fernsehen, die haben gerade gedreht für Kontraste, da habe ich so ein paar Voxpops, also Stimmen aus der Bevölkerung gehört. Und die sagen alle, also das ist so total weg von unserer Wirklichkeit. Und das macht Peter Magyar anders. Er legt den Finger in die Wunde. Korruption, die ist wirklich krass. Und sie betrifft nicht nur die Oligarchen, sondern auch die Familie Orbán selbst. Er legt den Finger auf die Wunde der maroden Krankenhäuser, der maroden Schulen, der exorbitant hohen Preise. Also Ungarn hat den höchsten Mehrwertsteuersatz mit 27%. Das merken die Leute im Supermarkt sehr. Und das sind natürlich die Themen, die den Leuten wirklich auf den Nägeln brennen. Und damit kann er natürlich punkten, indem er darüber spricht, da fühlen sich die Leute wirklich abgeholt. Während man bei Orban im Moment so ein bisschen das Gefühl hat, worüber redet der eigentlich? Was hat das mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun?
Seit Orban ja in der letzten Woche prominente Unterstützung im Wahlkampf bekommen. US-Vizepräsident J.D. Vance war stellvertretend für die US-Republikaner und für die MAGA-Bewegung dort und hat ihm nochmal sein vollstes Vertrauen ausgesprochen und auch ein bisschen in Aussicht gestellt, dass im Falle eines erneuten Orban-Sieges sich die Zusammenarbeit der USA mit Ungarn nochmal vertiefen könnte. Hat das eine Auswirkung auf den Wahlkampf oder würden Sie sagen, das interessiert die Leute da eigentlich gar nicht so sehr? Oder diese globale Antipathie gegenüber Trump schadet eher?
Also ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen hat. Also ob J.D. Vance da jetzt auftaucht oder nicht, okay. Aus Viktor Orbans Sicht kann er das natürlich verkaufen. Ah, schaut mal hier, da ist der Vizepräsident des mächtigsten Landes der Welt, hier bei uns in Budapest und der ist mein Unterstützer. Ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen hat, denn die Leute sind in Wechselstimmung. Und sie sind in Wechselstimmung, weil sie sagen, 16 Jahre reichen, wir wollen jetzt einen Wandel, wir wollen einen Regierungswechsel, wir haben die Nase voll von diesem System Orban. Das ist, glaube ich, die Stimmung im Land und das zeigen auch die seriösen Umfragen, dass es diese Stimmung gibt. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt. Die spannende Frage ist jetzt, Orban ist ja ein wichtiges Asset als trojanisches Pferd innerhalb der EU und auch innerhalb der NATO. Lassen die Russen Viktor Orban einfach so ziehen oder mischen sie sich mehr in den Wahlkampf ein als ohnehin schon? Also sollen ja Geheimdienstleute, Spezialisten für Wahlmanipulation, die auch in Moldau schon unterwegs waren, in Budapest sein. Man merkt das Narrativ, dieses anti-ukrainische Narrativ, das die Pro-Regierungsmedien verbreiten. Das wirkt so ein bisschen wie kopiert. Man hat es in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass viele Gesetzesentwürfe, also gegen NGOs und dergleichen mehr, wie abgeschrieben wirkten aus Moskau. Also da würde ich noch mal ein Augenmerk drauf legen, was passiert eigentlich auch nach der Wahl in diesen 30 Tagen, wo ja das alte Parlament mit 2/3 Mehrheit noch im Amt ist, bis es ein neues gibt. Und da kann ja noch allerlei passieren. Das sagen auch alle Experten. Mit dieser 2/3 Mehrheit können die da noch eine ganze Menge Unfug anstellen.
Ich habe ja gerade schon in Aussicht gestellt, dass Peter Magyar, falls er gewinnt, Sie gehen ja relativ stark davon aus, dass er gewinnt, es sogar eine 2/3 Mehrheit für ihn geben könnte und er dann sicherlich Gestaltungsspielräume hätte, vieles von den monopolartigen Strukturen, die Orban aufgebaut hat, entweder abzubauen oder für sich selber zu übernehmen. Wie sähe es denn aus, wenn er keine eigene 2/3 Mehrheit im Parlament erhält, wenn es eine starke Fidesz-Opposition dann im neuen Parlament gibt und immer noch die Orban-Getreuen in den Medienhäusern und in den relevanten Institutionen sitzen? Wie sehr wären seine Hände denn dann überhaupt gebunden, wirkliche Dinge zu bewegen?
Naja, dann hätten wir eine ähnliche Situation wie in Polen, wo ja auch eine Regierung quasi gegen den Präsidenten regiert und der Präsident da immer wieder auch Knüppel zwischen die Beine wirft. Sowas Ähnliches kann ich mir auch für Ungarn vorstellen, dass natürlich Orban eine Obstruktionspolitik machen würde, Peter Magyar Knüppel zwischen die Beine werfen würde, wo er nur kann, das ist völlig klar. Das hat er auch vor 2010 schon gemacht, in der 8-jährigen sozialliberalen Phase. Da hat er auch versucht, die Regierung zu behindern, wo es nur geht. Und so ähnlich würde er das wahrscheinlich jetzt auch machen. Vielleicht ist das Kalkül, wenn Orban jetzt abgewählt wird, naja, dann hält man eben noch mal 4 Jahre durch in der Opposition. Macht Peter Madja das Regieren so schwer wie möglich, hat aber immer noch genug Geld, um dieses Medienimperium zu finanzieren, vielleicht etwas abgespeckt und kommt dann eben wieder. Das ist ja auch ein mögliches Szenario, dass man eben 4 Jahre ein bisschen Pause macht. Interessant ist aber, Peter Madja hat versprochen, er wird Ungarn teilnehmen lassen an der Europäischen Staatsanwaltschaft. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil dann kann nämlich die Justiz auch aktiv werden in Ungarn. Bisher war das so, an der Grenze war Schluss. Also es gibt ja zum Beispiel eine dicke Akte über Orbans Schwiegersohn wegen der Straßenbeleuchtung in ungarischen Gemeinden. Da ist viel Geld, unser Geld, also der Steuerzahler, beiseite geschafft worden. Und es gibt da bei Olaf, bei der Europäischen EU-Anti-Betrugsagentur, eine dicke Akte über ihn. Aber die ungarische Justiz hat eben bisher da nichts getan. Es könnte aber sein, wenn Peter Madja wirklich an dieser Europäischen Staatsanwaltschaft teilnimmt, dass dann Ermittlungen auch gegen Orban und seine Leute laufen und er auf diesem Wege dann behindert wird und es in 4 Jahren kein Comeback gibt.
Die Beispiele sind ja inzwischen zahlreich. Ich meine, Donald Trump ist zurückgekommen nach Abwahl, Andrej Babiš in Tschechien, Benjamin Netanyahu in Israel, ich denke mal, in Polen plant die Peace das auch ganz klar für die nächsten Parlamentswahlen. Jetzt muss natürlich Magyar erstmal diese Wahl gewinnen. Was würde denn oder wie sähe die Situation denn aus, wenn Orban es doch nochmal schafft, es zu drehen? Ist das überhaupt aus Ihrer Sicht denkbar und wie würde sich dann das weitere Verhältnis auch zur EU und in dieser ganzen Gemengelage USA-Russland entwickeln?
Also aus Sicht der aktuellen amerikanischen Regierung, aus Sicht des Kreml, wäre das wie ein Sechser im Lotto, wenn Viktor Orban tatsächlich diese Wahl nochmal gewinnen würde. Also nichts deutet darauf hin. Insofern wäre es relativ unwahrscheinlich und ich glaube auch, dass die Ungarn dann ziemlich sauer wären. Also ich würde mal vermuten, dass es dann Massendemonstrationen gäbe, weil die Leute natürlich auch nicht doof sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann sehr unruhige Zeiten sehen.
Aber sehen wir die nicht sowieso? Also auch wenn Orban nach 16 Jahren abgewählt wird, wird er ja wahrscheinlich nicht schiedlich friedlich das Feld räumen und seine Anhänger alle verschwinden, oder?
Das wissen wir nicht, was passiert. Also es kursieren alle möglichen Szenarien. Es gibt auch Ängste, dass er in letzter Minute die Wahl noch ablässt.
Könnte er das?
Er könnte das. Also man darf ja nicht vergessen, obwohl er eine Zweidrittelmehrheit hat, regiert er seit 2016 mit Notstandsgesetzen, also per Dekret. Ja, also er kann alles Mögliche. Er könnte zum Beispiel sagen, oh, die Ukraine greift Ungarn an. Absurd, aber warum nicht? In seiner Logik, in der Logik dieses Narrativs, das er uns erzählt, wäre das ja durchaus möglich, dass er sowas zum Anlass nimmt, irgendeine Legende erfindet. Haben wir jetzt ja auch schon gesehen, angeblicher Sprengstoffanschlag, geplanter Sprengstoffanschlag auf eine Pipeline in Serbien, die Ungarn mit Rohstoffen versorgt aus Russland. Ich halte das für fake. Aber das ist natürlich eine Bedrohungserzählung und dann könnte er sagen, Ungarn ist bedroht und jetzt muss ich hier die Wahlen abblasen. In dieser Situation braucht es die starke Hand und ich muss jetzt leider weitermachen. Das wäre so ein Szenario. Ich finde es nicht sehr glaubwürdig, sehr wahrscheinlich, aber es ist ein mögliches Szenario. Ja.
Und wenn Magyar die Wahl gewinnt und dann Ministerpräsident wird, was glauben Sie, wie schnell ließe sich das Vertrauen der europäischen Partner und der europäischen Institutionen auch in die ungarische Rechtsstaatlichkeit und in die ungarische Bündnistreue wiederherstellen und was müsste dazu passieren?
Also es hängt sehr von dem Maß des Gewinns ab, den er einfahren könnte. Also wenn es reicht für die Zweidrittelmehrheit und Fidesz in diesen 30 Tagen bis zur Konstituierung des neuen Parlaments keinen Unfug macht, also zum Beispiel die Hürden für eine neuerliche Verfassungsmehrheit hochsetzt, das wäre ja auch möglich, dass sie sagen, naja, zwei Drittel hatten wir, jetzt setzen wir das nochmal ein bisschen höher und dann braucht ihr vier Fünftel, dann reicht es vielleicht nicht mehr für eine verfassungsändernde Mehrheit. Und dann hätte natürlich hätte Peter Mayer natürlich ein Problem. Dann müsste er damit umgehen. Er hat selber gesagt, die wichtigen Köpfe werden ausgetauscht. Also Generalstaatsanwalt, Verfassungsrichter und. Also auch in den Steuerbehörden und vieles andere mehr. Also die wichtigen Institutionen, da will er Köpfe rollen lassen. Und das kann er dann, wenn er wirklich diese Mehrheit hat, relativ schnell machen. Er kann auch relativ schnell sagen, so, ich will Ungarn als Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft haben. Und dann würde sehr viel passieren. Also es braucht einen Elitenwechsel. Die Frage ist, hat er das Personal dafür? Hat er genug Leute? Und auch in Sachen Medien hat er gesagt, eigentlich müsste man den sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal auflösen und komplett neu strukturieren. Also auch da würden wir sicher extreme Änderungen haben. Was dann da neu entsteht, das wissen wir alles noch nicht. Aber es wird natürlich auch seine Zeit brauchen. Möglicherweise geht es nicht ganz so schnell. Ich glaube, einiges geht sehr schnell, Köpfe austauschen etc. Und die Beziehungen zur EU neu justieren, das geht sicher auch relativ schnell. Er macht das ja auch schon, indem er überall hinreist und auch zusammen mit seinen Leuten, das ist ja nicht nur alleine, sondern auch mit der wahrscheinlich künftigen Außenministerin, wenn es so kommt. Die heißt auch Orban, ist aber nicht verwandt mit Orban, Anita Orban. Die waren ja jetzt überall schon unterwegs, haben ihre Tournee durch europäische Hauptstädte gemacht. Das heißt, dieser Prozess des Annäherns ist eigentlich schon im Gange. Und ganz sicher würden sich die Beziehungen zu Russland merklich abkühlen. Da bin ich mir relativ sicher. Möglicherweise auch die Beziehungen zu Washington, könnte ich mir vorstellen, dass sich die auch ein wenig verändern würden. Aber in welchem Maße und in welcher Zeit, das wissen wir alles nicht, das werden wir dann sehen.
Das werden wir dann sehen, das ist ein gutes Schlusswort. Wir blicken sehr gespannt am Sonntag nach Budapest auf die Parlamentswahlen in Ungarn und ich bedanke mich sehr, lieber Stefan Orbert.
Ich danke auch.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.